femmina, musica femmina, musica femmina, musica femmina, musica femmina,
musica femmina Podcast, ein Interview mit Anna Amilar, die gerade ein Buch geschrieben hat über Lili Lisa, Schönbergs großzügigste Mäzenin, die ihn in der Zeit des Ersten Weltkriegs in jeder Weise unterstützt hat, mit einer Wohngelegenheit in ihrer Villa in der Claudettgasse, mit dem Kauf eines Harmoniums, mit einer monatlichen Gage, mit einem Salär, mit Urlaubsangeboten. Looking for Lily heißt das Buch, auf der Suche nach Lili Lisa. Und das Deckblatt, das Cover, ist kein Bild von Lili Lisa, denn alle, die nach Lili Lisa forschen, forschen auch nach einem Bild. Und es hat sich jetzt in den letzten Monaten ein Porträtfoto gefunden, ein kleines. Das Cover ihres Buches ist eine Frau, eine sehr schlanke Frau, elegant gekleidet, im Stil des 19. Jahrhunderts, mit hochgestecktem Haar, das auf einen Garten schaut, in eine Gartenvilla, vielleicht vom Balkon einer Gartenvilla. Looking for Lily, auf der Suche nach Lili Lisa. Und zu Gast ist die Autorin Anna Amilar. Er ist zufrieden,
oder
du bist zufrieden.
Ich ja, anders.
Gut, dann fangen wir an. Willkommen, Anna Amilar. Sie sind die Autorin eines Buches Looking for Lily, auf der Suche nach Lili Lisa. Und das Buch ist erst gerade letzten Winter erschienen, ganz neu. Sie wollen diese Mäzenin Lili Lisa vor unseren Augen erstehen lassen, quasi in Buchform wieder zum Leben erwecken.
Ja, schönen Dank für die Einladung, liebe Frau Dr. Suchy. Lili Lisa, eine Mäzenin von Arnold Schönberg, eine von vielen, die ich kennengelernt habe, indem ich eine Biografie über Alma Mahler gelesen habe, eigentlich mehrere, wo sie ja nicht mehr als eine Randnotiz ist. Das hat meine Neugier geweckt und ich wollte wissen, wer ist diese Frau? Was ist das für eine Persönlichkeit, die dahinter steckt? Und so habe ich mich auf die Suche gemacht und meine Suche hat 3 Jahre gedauert und ich habe versucht, alles zu recherchieren, was möglich war. Und habe das in einen Fact-Fiction-Roman verpackt, das nichts anderes ist als alle Fakten, die ich gefunden habe, in Form einer, wenn Sie so wollen, fiktionalen Biografie ein bisschen zu schreiben. Das heißt, die Lücken habe ich mit meiner Fantasie gefüllt.
Wenn Sie versucht haben, Ihre Persönlichkeit zu erfinden, zu finden, wie war Lili Lisa? Wer war Lili Lisa? Was prägt sie? Es prägt sie ihr Milieu, es prägt sie ihr Wesen, ihr Lebensstil, ihre Familie, ihre Beschäftigungen und dann natürlich die politischen Systeme.
Mhm. Ganz richtig. Also Lili Lisa ist 1875 geboren in ein sehr reiches jüdisches Haus, Wiener Großbürgertum. Nein, ich fange den Satz noch einmal an. Lili Lisa ist 1875 geboren in eine sehr reiche Familie des Wiener jüdischen Großbürgertums. Sie ist also sehr vermögend, großzügig erzogen worden. Sie war das 6. Kind von Albert und Fanny Landau. Und ich nehme an, dass sie von klein auf mitbekommen hat, dass man Geld nicht für sich alleine behält, sondern andere Menschen unterstützt, die weniger haben. Das hat sie mit Sicherheit geprägt. Sie hat dann 21-jährig geheiratet. Ich denke, weil sie musste und weil es einfach zum guten Ton gehört hat. Und hat mit diesem Mann, Justus Lisa, übrigens einer der größten Besitzer der Jute- und Hanfspinnereien der österreichisch-ungarischen Monarchie, hat sie 3 Kinder bekommen. Wobei das erste ein Sohn war, Max, der mit 6 Wochen gestorben ist. Ich bin sicher, dass sie dieser Schicksalsschlag sehr geprägt hat. Sie hat dann noch 2 Kinder bekommen, die nur Mädchen waren, muss man leider sagen, in der damaligen Zeit. Und sie hat sich 1905, was wirklich sehr mutig war, scheiden lassen.
Und wenn wir jetzt von Ulrike Anton erfahren haben, dass eine der Voraussetzungen, Mäzenin zu sein, ist, dass sie über ihr Vermögen verfügen kann, nicht nur, dass sie es besitzt, dann ist die Scheidung oder die Witwenschaft diese Voraussetzung.
Ja, mit Sicherheit. Also dadurch, dass sie geschieden war und sie war vermögender, als es ihr Mann war, standen ihr Tür und Tor offen, alle Menschen, die sie wollte, zu unterstützen. Das waren ja auch viele bildende Künstler. Es waren nicht nur Arnold Schönberg und auch Alban Berg.
Jetzt eine der weiteren Voraussetzungen ist Bildung und sogar musikalische Ausbildung. Dass sie gebildet war, davon können wir ausgehen. Mhm. Sie hat in diesen Kreisen verkehrt, Eugenie Schwarzwald, da waren ihre Töchter in der Schule, sie war im Salon mit Luzi Korngold, das waren alles kluge, witzige, auch poetisch denkende Menschen. Die Ausbildung ist leider wieder einmal nicht dokumentiert.
Nein, da habe ich gar nichts dazu gefunden. Daher nehme ich an, dass sie so wie viele Mädchen aus diesen guten Häusern Privatlehrer hatte. Und sicherlich auch fantastisch Klavier spielen konnte, weil es gab in all ihren Immobilien, die sie später bewohnt und besessen hat, mehrere Klaviere.
Sie hat gelebt in der Argentinierstraße, also in jener Straße, wo auch zum Beispiel die Wittgensteins gelebt haben. Das war ein bisschen ein Eck in Wien, neben der Wiener City, aber ein unglaublich wohlhabendes Eck. Also
ja.
Das war, fast jedes Haus war eine ganz große Familie.
Ja.
Jetzt, wie kommen Lili Lisa und Arnold Schönberg zusammen? Die Geschichte erzählt uns meistens, dass Alma sie hineingezogen hat in diesen Förderinnenkreis. Aber wenn ich ihr Buch lese, bin ich mir nicht ganz sicher, dass es nur Alma ist. Es könnte doch auch sein, dass ihre Töchter, die in der Schwarzwaldschule waren und dort vielleicht bei Schönberg Unterricht hatten oder Schönberg getroffen haben in diesen Salons der Schwarzwald, dass es da einen Kontakt gab über ihren Bruder, über Konzerte in Wien.
Ja, das ist nicht, also ich konnte es nicht herausfinden. Was halt wirklich belegt ist, dass die Alma für den Arnold Schönberg ganz viel Geld immer versucht hat aufzustellen. Und da kommen die ersten Belege, dass die Lili Lisa mit ins Spiel kam. Ja? Also die Alma hat sich ja frühzeitig bemüht und nannte sie ja auch in einem Brief an den Arnold die Melkkuh. Also sie hoffte, dass sich die Lili als gute Melkkuh entwickeln wird. Und die Lili hat ja auch den Arnold großzügig unterstützt. Aber es kann durchaus sein, dass sie den Schönberg schon vorher gekannt hat, weil eben ihre Schüler ja auch in der Sommerschule von der Eugenie Schwarzwald waren. Dort hat ja auch ein Oskar Kokoschka unterrichtet und auch ein Arnold Schönberg.
Sie unterstützt Schönberg so großzügig wie keine andere einzelne Mäzenin. Mit Wohnmöglichkeit, mit Urlaubsunterstützung, bis zur Kutschenfahrt zum Urlaubsort am Semmering, die ganze Familie. Sie kauft ihm ein Harmonium. Und jetzt haben wir ein Riesenpech in der Musikgeschichte. Sie ist nicht dokumentiert. Weder gibt es ein Stück, was ihr gewidmet ist. Mhm. Wir haben keine Widmung. Und auch dieses tolle Harmonium haben wir nicht mehr.
Nein.
Das heißt, wir können sie nicht einschreiben. Sie hat sich nicht einschreiben lassen in die Musikgeschichte. Aber trotzdem ist diese Verbindung, diese große mäzenatische Verbindung, die ist erwiesen. Wenn ich mir die Mäzeninnen von Schönberg anschaue, dann sehe ich, dass sie sich in ihrer Tätigkeit auch Gefahren aussetzen. Welche besonderen waren das bei der Lili Lisa?
Also ich denke, Neid und Eifersucht waren die größten Themen und vor allem zwischen Alma und Lili und Schönberg. Ich glaube, dass diese drei Personen eine sehr explosive Mischung waren. Da gab es sicher eine große Anziehung und die Lili war unglaublich modern, weil sie hat offensichtlich die Musik Schönbergs verstanden. Ja? Und sie war wirklich begeistert, wie man auch in ihren Antworten sieht. Ich habe also Lilis Briefe in meinem Buch auch abgedruckt. Dennoch war Schönberg hin und her gerissen zwischen diesen beiden Damen, weil Alma war unheimlich gut vernetzt und eine wahnsinnig wichtige Person. Aber die Lili hat ihm ganz viel Geld gegeben und hat ihn in ihrer Villa in der Gloriettgasse wohnen lassen. Und es gab immer wieder Spannung zwischen den dreien. Ja, und da gibt es auch eine Episode, die ich aus Tagebüchern habe oder einen Briefwechsel Helene und Alban Berg, wo der Schönberg mit der Lili Lisa auf den Semmering fährt, nach Breitenstein. Und dort kommen sie am Bahnhof an. Und am Bahnhof steht auch Alma Mahler, die extra angereist ist. Und wenn Sie jetzt den Bahnhof Breitenstein kennen oder nicht, der ist so klein, da kann man sich nicht nicht begegnen. Das heißt, da waren die ersten Spannungen in der Luft, weil Alma war dermaßen angefressen, wie man sagt, dass die Lilly mit dem Schönberg anreist, samt Familie. Die haben sich ignoriert. Und kurze Zeit später hat es zwischen Schönberg und Lilly heftige Streitereien gegeben am Semmering. Und der Schönberg hat nichts Besseres zu tun gehabt, als das am Grundstück hinunterzuwandern in Almershausen, sich dort über Lilly zu beschweren. Also Sie können sich ungefähr vorstellen, was sich da abgespielt hat. Und ich glaube, dass auch dieser eine Sommer derjenige war, der die beiden Damen endgültig entzweit hat.
Alma und Lilly waren Nachbarn, und zwar deshalb, weil Alma Lilly gebeten hat, ihr die Hälfte des Grundes abzukaufen, das er sich gemeinsam noch mit Gustav Mahler erworben hat, dieses Anwesen. Und dadurch war dann diese Nähe, und diese Nähe war eine Art von Freundschaft, war vielleicht auch ein Beistand bei einer Fehlgeburt oder unglücklichen Geschichte. Aber sie führt auch zu einem Gerücht, dass Lilly Lisa in der Musikgeschichte auf einmal nachhängt wie keines ihrer anderen Wesenszüge.
Ja, Sie sprechen wahrscheinlich das Gerücht an, dass Lilly lesbisch sei. Ja, ich bin diesem Gerücht auch nachgegangen und ich habe nicht wirklich Belege und Beweise dafür gefunden, außer einen Tagebucheintrag Almas. Aber wir wissen, dass Alma alle ihre Tagebücher im Alter in New York korrigiert hat. Und dort schreibt sie von einem gemeinsamen Opernabend, den sie erlebt haben, die Lilly und Alma, wo Lilly schlecht wurde und sie musste sie ins Hotel begleiten. Und dort hätte sich die Lilly ihre Kleider vom Leib gerissen und ja, sich ihr unsittlich genähert, indem sie eine Berührung wollte. Jetzt wissen wir nicht, ob das wirklich stimmt. Aber es gibt nachher keinerlei Hinweise mehr, dass die Damen noch miteinander Kontakt hatten. Ja. Und mehr habe ich nicht gefunden. Wenn Alma das Gerücht gestreut hat, dann hat das Lilly mit Sicherheit in der Gesellschaft geschadet, denn Alma war eine unglaublich einflussreiche Person.
Was Sie recherchiert haben und was herauskommt in Ihrer Biografie, ist, dass Lilly eine Dame war, die gern gefeiert hat, die wahrscheinlich wunderschöne Kleider besessen hat, die nach der neuesten Mode, nach dem neuesten Stil gelebt hat. Sie war bei Festen, sie war ein gern gesehener Gast, sie war Gastgeberin und sie war gern eingeladen.
Ja, das stimmt. Also es gibt ja kein einziges Foto von Lilly. Also es hat mich ja sehr erstaunt, weil sie war eine bekannte Persönlichkeit und kam aus einer bekannten Familie.
Weder ein Foto noch ein Gemälde.
Ja, ganz genau. Es ist auch kein Gemälde irgendwo aufgetaucht. Ganz zum Schluss habe ich in einem irgendwo, keine Ahnung, ein Foto von ihr und ihrem Ex-Mann gefunden. Aber das ist schon erstaunlich bei dem Bekanntheitsgrad. Also ich glaube, dass sie sehr auf Diskretion bedacht war. Aber sie haben unglaubliche Feste gefeiert. Es gibt ein paar Zeitungseinträge über diese großen Feste, die man früher in Wien gefeiert hat, in Grand Toilette und mit Champagner und Musik. Und im Prater gab es einen Corso im Mai mit Blumen und Reitern. Also das müssen unglaubliche Feste gewesen sein, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können.
Es kommt jetzt die 20er, dann die 30er Jahre. Es kommt die Nazizeit, die sich ja auch in Wien schon in den 30er Jahren ankündigt, in den frühen, dass man jüdischen Leuten ein Risiko zuerkennt, dass man bittet zu konvertieren. Lilly konvertiert nicht zu einem katholischen oder protestantischen Glauben und sie geht auch nicht ins Exil. Sie ist eine jener Frauen, Josephine Winter, die Komponistin ist auch so ähnlich, die sehr reich sind, die sehr viele Möglichkeiten haben und die diese Möglichkeiten nicht nützen, sondern diesen ganz schrecklichen Weg in den Tod, letztlich in Auschwitz gehen. Mhm. Haben Sie da versucht herauszubekommen, wer hilft ihr oder wer hilft ihr nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Die hat mich 3 Jahre lang beschäftigt. Warum ist Lilly nicht geflohen? Ich habe keine Antwort drauf. Ihre beiden Töchter, Anni und Helene, sind ja schon 1938 weg aus Wien, eine nach Genf und Anni nach Los Angeles. Es war ja auch Alma Mahler schon in den USA und auch Arnold Schönberg. Ich weiß es ist nicht belegt.
Die Korngolds waren ihre guten Freunde.
Genau, genau.
Sie die Schwarzwald war, ja. Also ihr ganzer Kreis war
alle
eigentlich schon.
Sie ist geblieben. Ich glaube, sie hat einerseits vielleicht die Gefahr doch unterschätzt oder die Macht des Geldes überschätzt. Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Was mich sehr betroffen gemacht hat, ist, dass sich im Nachlass vom Hans Becker, den ich auch, ist ihr Schwiegersohn, die Anneliese, ihre Tochter war mit dem Hans Becker verheiratet, habe ich gefunden ein Kuba-Visum. Also ich weiß nicht, wer dieses Visum für sie beantragt hat und warum es gerade im Becker-Nachlass ist, aber es hat mich unglaublich berührt, denn dort stand, das Kuba-Visum ist bewilligt, sobald das Geld überwiesen wird. Und jetzt wissen wir, dass Lilly nicht nach Kuba gegangen ist, sondern ermordet wurde. Und ich kann es nicht verstehen. Ich denke, es hat mit ihrer Persönlichkeit zu tun. Sie war eine sehr stolze Frau. Ich glaube, dass sie auch stur war. Denn sie hat ja auch, so liest man in den Restitutionsakten, bei den Prozessen haben die Töchter ausgesagt, dass die Lilly ihr Geld aus der Schweiz auch noch nach Wien holen wollte. Weil das Geld solle dort sein, wo sie lebt. Das klingt schon ein wenig fast naiv, würde ich sagen.
Sie hat dann einen stufenweisen Rückzug gemacht, auch aus ihrem Haus, aus ihrer Wohnung, in die Gartenwohnung, vielleicht auch in den Keller, wie Sie vermuten. Sie ist dann aus ihrer Wohnung abtransportiert worden, was schon einmal sozusagen ein Privileg war. Sie war nicht in einer Sammelwohnung. Und sie ist dann 2 Jahre im KZ Riga. Und lange haben wir nicht gewusst, wo sie dann wirklich ihren Tod gefunden hat. Es dürfte doch Auschwitz sein, es dürfte gesichert sein. Aber wir haben dann noch eine Gefährtin gefunden, eine Zeitgenossin, die mit ihr in Riga war. Mhm. Und da kommt auch heraus, dass ihr einerseits liebevolles und auch großzügiges Wesen ihr das Leben ein bisschen erleichtert hat.
Ja. Also sie ist, wie Sie sagen, aus ihrem ehemaligen Eigentum, ist sie in die Gartenwohnung gezogen, was wirklich ungewöhnlich ist. Also ich nehme an, dass möglicherweise, entweder war sie noch immer gut vernetzt und hat die Leute noch bestechen können, oder aber ihre Schwägerin, also die Frau ihres verstorbenen Bruders, Valerie, die ja in zweiter Ehe mit einem finnischen Diplomaten verheiratet war, hat lange ihre schützende Hand über sie halten können. Wir wissen es nicht. Fakt ist, irgendjemand hat sie denunziert und sie ist mit dem vorletzten Transport, der aus Wien weggegangen ist am 11. Jänner, nach Riga ins Ghetto deportiert worden. Und dort war sie 1,5 Jahre. Und wie diese Gertrude Schneider beschreibt, war es dort auch hart. Aber es ist ihr nicht erspart geblieben, als das Ghetto geräumt wurde, gab es noch 2 Transporte nach Auschwitz und in einem war sie. Und man weiß nicht, ob sie in Auschwitz noch in eine Baracke kam oder ob sie schon am Transport gestorben ist oder unmittelbar nach Ankunft vergast oder erschossen oder sonst wie ermordet wurde.
Schönberg hat sich nie mehr wieder nach ihr erkundigt, soweit
ich
man
weiß.
Weiß
nicht, nein.
Was lernen oder was bedeutet diese Geschichte, dieser Biografie für uns heute?
Eigentlich muss ich darüber nachdenken, das ist eine Frage, die
ja.
Ich jetzt so...
Ja, sagen Sie das. Oder sagen Sie das, da müsste man noch einen Film, das ist, sagen Sie so irgendwas, ja, dass man weiter tut.
Also ich glaube, was ganz wichtig wäre, ist, dass man dieses Einzelschicksal, ich habe eines herausgegriffen von vielen, ja, zum Anlass nehmen sollte, vielleicht auch ein filmisches Dokument daraus zu machen, denn das ist Stoff für einen Film. Ja? Und es geht auch um die Mitmenschlichkeit. Das war mir ein ganz großes Anliegen auch. Ja? Dieses, es geht um das Miteinander.
Und an der Biografie sieht man, es geht darum, sich zu helfen, was relativ wenig geschehen ist. Also ihr ist ein wenig geholfen worden und es gibt natürlich immer auch Täter, die denunzieren, die dieses Gesetz ausführen.
Ja, und es waren ja oft die Nachbarn, die denunziert haben, ja, die sich zu den Kommissaren erhoben haben und wegen Kleinigkeiten Anzeige erstattet haben. Ja. Also ich weiß, was Lili noch, es gibt noch einen Brief von ihr, den sie 1939 geschrieben hat an ihren Neffen, der übrigens der Marcel Bravi war, unser ehemaliger Opernführer der Nation. Und da sollte man ja jetzt meinen, ich weiß nicht, was sie alles bewegt, aber in erster Linie war sie unglaublich besorgt um ihre Schwester, die Ida Mankiewicz, also die Großmutter von Marcel Bravi, die ja von der Enkelin um Geld angepumpt wurde, selbst in ihren allerletzten Tagen, wo sie nichts mehr hatte, wo ja schon die Nazis alles geraubt haben, sie hat nichts mehr besessen. Sie hat mit ihrer Schwester Lilli in der Gartenwohnung gelebt, unter bescheidensten Umständen. Und ihre Enkelin, die Edith, hat sie um Geld angeschnorrt und hat ja sogar noch den Anwalt auf den Hals gehetzt, damit die Großmutter auch noch ihr letztes Geld rausrückt. Und das war etwas, was die Lilli tief in ihrer Seele beschäftigt, gekränkt und verletzt hat. Und wo sie wirklich auf ihren Neffen eingeredet hat, dass er doch bitte dafür sorgen soll, dass seine Schwester ihre Großmutter in Ruhe lässt. Ja, weil es einfach in Österreich im Jahr 1939 andere Sorgen gibt als das. Ja, das hat mich auch sehr berührt und sehr bewegt.
Danke, Anna Amilar, für diesen kurzen Einblick in das Buch Looking for Lily, auf der Suche nach Lili Lisa. Dass diese Lili Lisa in ein Produktionsfeld des Wiener Musiklebens stellt, was einerseits bis Schönberg, bis Alma Mahler, bis Luzi und Erich Wolfgang Korngold, bis zu Eugenie Schwarzwald, aber bis zu Marcel Bravi reicht. Und wo es mir ein bisschen leid tut, ist, wir haben sehr spät gefragt und diese Menschen wie Marcel Bravi, mit denen wir im Gespräch standen, haben uns sehr spät erzählt.
Ja. Das stimmt. Ich habe das auch bedauert. Auch ich habe den Marcel Bravi vor vielen Jahren kennengelernt. Aber da hatte ich noch keine Ahnung von Lili Lisa. Und ich finde das unglaublich schade, dass ich auch nichts gefragt habe. Ja. Und auch er uns auch wenig hinterlassen hat zu seiner Familie.
Dankeschön.
Danke. Danke Ihnen für die Einladung.
Im Musica Femina Podcast ist Anna Amilar zu Gast gewesen, die ihr Buch Looking for Lili vorgestellt hat, auf der Suche nach Lili Lisa. Eine Schönberg-Mäzenin, 1875 geboren und 1943 in Auschwitz ermordet.